Wünsche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Das Q4 schreitet schnell voran und wie bei allen zerfließen die Tage, finde ich, ganz schnell. Deswegen nehmen wir uns heute mal wieder explizit Zeit und liefern einen neuen Talk der Woche. Machen wir gleich mit dem Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Und mit Sabrina Gander, der Chefin von Audio Visions.
Geht es dir denn auch so, Christian, dass so das letzte Quartal immer so richtig viel Druck nochmal drauf ist?
Ja, das ist wohl richtig. Kannst du so sagen. Nur zur Orientierung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute zu dem Zeitpunkt, zu dem wir sprechen, Mittwochmorgen, den 6. November 2024. Und es zeichnet sich sehr, sehr deutlich ab, dass der nächste US-Präsident wieder Donald Trump heißen wird. Ganz ehrlich, das hinterlässt mich einigermaßen sprachlos. Aber in weiser Voraussicht habe ich ein Thema für unseren Podcast geplant, das eigentlich zu dieser Situation ganz gut passt.
Stichwort Krisenmanagement.
Genau. Mein Gesprächspartner heißt nämlich Thomas Seidenberg und der betreibt mit seiner Firma, die TS Media Log heißt, Krisenprävention, Krisenmanagement und Krisennachsorge, wenn man denn so will. Also er berät mittelständische Kunden, auch aus der Touristik, dazu, was sie vor einer Krise tun können oder vor einer möglichen Krise tun können, was sie während einer Krise tun müssen und welche Lehren sie aus einer Krise ziehen können.
Ja, und wie er das macht und wo vielleicht manchmal einfach noch nicht gut genug nachgedacht wird bei den Unternehmen, das erklärt er gleich. Hier kommt der Talk der Woche. Ganz viel Spaß damit.
Hallo, Herr Seidenberg.
Hallo, Herr Schmicke, seien Sie gegrüßt.
Im Untertitel sozusagen Ihres Unternehmens TS Medialog steht Crash Consulting. Dieser Begriff, der beschreibt ja sehr eindrucksvoll, worum es eigentlich geht. Aber was viele von uns und zugegebenermaßen ich auch nicht wissen, ist, wie denn so der Arbeitsalltag im Leben eines Crash Consultants aussieht. Wie gestaltet sich das?
Wir müssen auf Empfang sein. Das heißt, überall, wo ich bin, gucke ich erstmal, dass die Netzversorgung vernünftig ausgeprägt ist und dass ich gut erreichbar bin. Und dann gehört dazu, dass wir natürlich auch sowas wie Monitoring machen. Das heißt also, ich bin so ein bisschen auch ein Nachrichtenjunkie. Mhm. Das heißt, ich gucke natürlich schon mich um, was haben wir für Ereignisse in der Welt und was könnte das für Einflüsse auf meine Kunden nehmen. Das heißt auch proaktiv. Ich weiß ja in der Regel, in welchen Destinationen meine Kunden noch unterwegs sind.
Okay. Und ist der Hauptteil Ihrer Arbeit der Prävention oder kommen in der Regel die Kunden genau dann zu Ihnen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn die Krise da ist?
Die Hauptarbeit ist Prävention und das ist auch gut so, weil in der Prävention oder durch eine vernünftige Prävention kann man natürlich auch vielleicht schon schwerwiegende Ereignisse vermeiden oder die Auswirkungen solcher Ereignisse mildern oder ja abmindern. Und insofern beschäftige ich mich tatsächlich sehr viel mit Prävention, das heißt Workshops bei Kunden. Wir bauen einen Krisenplan auf, wir überlegen im Rahmen einer Risikoanalyse, was sind die Bedrohungsszenarien für den Veranstalter? Was zeichnet ihn eigentlich aus? Was ist seine Hauptleistung? Und dementsprechend überlegen wir natürlich auch, was kann man schon präventiv machen?
Und schließt man dann mit der Kundschaft so längerfristige Verträge ab oder geht es da um einzelne Seminare oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also der Klassiker ist eigentlich eine Vereinbarung, Jahresvereinbarung, die sich immer wieder erneuert. Das heißt, ist ein Kontingent an Freistunden hinterlegt und die können dann eben für präventive Arbeit genutzt werden oder eben auch dann im konkreten Krisenfall. Da muss man sich also mir vorstellen, ich sage immer, wenn der Bus umgekippt ist, dann wissen wir, dass wir einen Krisenfall haben. Aber es gibt natürlich auch viele Ereignisse, wo wir von vornherein noch nicht gleich so ohne weiteres wissen, ob wir eine Krise haben oder ob sich das als ein krisenartiges Ereignis entwickeln könnte. Und deswegen laufen auch viele Gespräche so ab, dass ich auch angerufen werde, einfach um Rat gefragt werde. Erstmal auch schon so im Vorfeld, nach meiner Einschätzung. Also das kommt doch auch relativ häufig vor.
Okay, wenn wir über Krisen in der Touristik sprechen, da denken natürlich alle sofort an die ganz großen Krisen, beispielsweise ja die jüngste Unwetterkatastrophe in Spanien oder die Hurricanes, die ja regelmäßig Nordamerika und die Karibik bedrohen, Waldbrände und ähnliche Sachen. Aber was sind denn in der Praxis die Krisenfälle oder die Art von Krisenfällen, mit denen Sie am häufigsten konfrontiert sind?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber alle die Krisen, die Sie eben genannt haben, die kann man eigentlich unter dem Oberbegriff Naturkatastrophen abbilden. Die sind aber nur ein Teil, sage ich mal. Es gibt einfach auch sehr viele Krisen im Bereich Transferunfälle, überhaupt allgemein Unfälle. Da kann eben sich auch einiges zutragen und ich nehme nach wie vor eine gewisse Blauäugigkeit auch wahr bei dem einen oder anderen, der Dienstleister beauftragt und sich offenbar auch nicht im Ansatz mal darüber erkundigt, wie leistungsfähig ist der eigentlich und hat der eigentlich überhaupt eine Haftpflichtversicherung und was zeichnet ihn überhaupt aus, so ein Angebot anzubieten. Also in diesem Bereich, wenn wir dann präventiv uns über Krisen unterhalten, stelle ich dann doch fest, dass mich viele ganz groß angucken und sagen, oh, das haben wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm.
Das heißt, Sie werfen dann also auch ein Auge auf die Partner, mit denen das entsprechende Unternehmen beispielsweise in den Zielgebieten zusammenarbeitet?
Zum Beispiel auch, ja. Oder wir geben zumindest Hinweise, wie man die Partner checken kann. Also wir haben praktisch schon eine richtige Checkliste, wie ich einen Dienstleister auch checken kann und dass der uns einfach auch gegenüber erklärt, welche Maßnahmen er eigentlich für den Krisenfall vorgesehen hat und dass er eine auskömmliche Versicherung hat. Das muss man nicht ständig machen, aber zu Beginn einer Zusammenarbeit ist das sicherlich sehr hilfreich. Und ich kenne eben Beispiele übrigens auch aus Deutschland. Nicht? Da gibt es jemanden in Deutschland, der betreibt zwei Kanubasen und einen Campingplatz. Es kommt zur Havarie auf dem See. Der Dienstleister leitet eigentlich ziemlich dilettante Rettungsmaßnahmen ein und nachher stellt sich heraus, hat keine Haftpflichtversicherung. Und damit sind wir beim Thema, dass es im Bereich Krisenprävention auch darum geht, Leitungs- und Führungskräfte, denen auch die Haftungsrisiken mal deutlich zu machen und sie auch zu minimieren. Strukturell, nicht? Denn ich sage mal, in dem Fall, wenn es dann wirklich zu einem bleibenden Schaden gekommen wäre, hätte die Geschäftsleitung schon ein großes Problem bekommen.
Nur mal so für Anfänger, wogegen sollte man denn auf jeden Fall versicherungstechnisch abgesichert sein?
Also man braucht natürlich eine auskömmliche Reisehaftpflichtversicherung. Das ist und die, je nachdem, was ich für ein Geschäft betreibe, im Zweifel auch nicht mit zu geringen Deckungssummen abgeschlossen. Ne? Also, denn ich sage mal, 5 Millionen mehr macht dann in der Prämie nicht allzu viel mehr an Prämie aus, ist aber dann fundamental wichtig, wenn was passiert. Und ich muss als Veranstalter, wenn ich irgendwann mal meine Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe, auch immer wieder überprüfen, ob das, was ich jetzt eigentlich anbiete, ob das eigentlich noch zum Risikoprofil meiner ursprünglich abgeschlossenen Haftpflichtversicherung passt. Ja, wenn ich auf einmal noch zusätzliche sportliche Aktivitäten mit einbringe und aber eigentlich nur in Anführungsstriche Studienreisen veranstalte, dann passt das nicht zusammen und dann habe ich im Schadensfall etwa ein Problem, weil ich natürlich eine Informationspflicht gegenüber der Versicherung habe als Versicherungsnehmer. Und viele lassen das laufen, die Versicherer fragen nach der Paxzahl ab. Und dann ist das meist gegessen. Im Schadensfall kann es dann schon mal Schwierigkeiten geben.
Das leuchtet wohl ein. Von den richtig großen touristischen Anbietern kennt man das ja, die haben ganze Abteilungen, ne, und Krisenstäbe, die im Fall von Krisen zusammentreffen. Da gibt es auch sehr stark standardisierte Abläufe und das läuft alles sehr, sehr professionell ab. Wie gut ist denn Ihrer Einschätzung nach der touristische Mittelstand auf Krisenfälle vorbereitet?
Also meine Kunden sind natürlich erstmal gut vorbereitet, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass viele einfach nach wie vor das Thema noch nicht richtig auf dem Schirm haben. Getreu dem Motto, ich kann nicht so gut Kölsch, aber es hätten auch immer gut gegangen. Da ist viel Blauäugigkeit dabei. Manchmal bedarf es eigentlich so ein Initialereignis, sage ich mal, dass man auf einmal feststellt, oha, das hätte jetzt aber noch mal ganz anders ausgehen können. Und ja, ich kriege natürlich auch schon mal Anrufe, vermittelt von meinen Kunden, dass irgendetwas passiert ist und ob ich nicht mal denn doch helfen könnte. Aber das Feuerwehrspielen in diesem Zusammenhang ist immer problematisch. Wichtig ist, dass man von vornherein einigermaßen die Strukturen dafür aufgebaut hat. Wenn man erst in der Krise anfängt, irgendwelche Überlegungen dort anzustellen, dann hat man eigentlich keine Chance mehr, weil die Dynamik von Krisen immer systematisch unterschätzt werden.
Welche sind, wo wir schon dabei sind, denn die häufigsten Fehler, die Ihnen begegnen?
Also Fehler, also für alle die, die wir praktisch noch nicht beraten haben, ist denn das Grundproblem, es werden keine Vorbereitungen getroffen und es sind Verantwortlichkeiten und Abläufe nicht geklärt. Und auch die Mitarbeitenden, die etwaigen Notfalltelefon haben, sind im Unklaren darüber, was ist denn eigentlich eine Krise? Und wir versuchen das dann mal zu klassifizieren, arbeiten da mit auch so einem Ampelsystem mit 4 Farben und versuchen auch den Mitarbeitenden, die dann dieses Krisentelefon oder dieses Notfalltelefon haben, denen ein bisschen Rückendeckung auch zu geben, dass ihnen klar ist, sie müssen diese Fälle auch nicht alleine lösen, sie müssen nur rechtzeitig sich eben auch Unterstützung holen. Und das führt ja auch zu einer höheren Sicherheit einfach im Behandeln von schwerwiegenden Fällen. Und eben in der Prävention sich Dienstleister anzugucken und auch natürlich nicht alle Dienstleister oder auch Mitarbeitende vor Ort halten sich immer an die eigentlich verabredeten Spielregeln. Auch das führt manchmal dann auch zu Problemen.
Nun gibt es ja auch das Thema der Nachsorge sozusagen, also das Thema der Konsequenzen, die ein Unternehmen aus einer einmal durchgemachten Krise zieht. Ist das Ihrer Einschätzung nach die Regel, dass die Unternehmen das dann auch tun, oder lässt man das Thema dann lieber erstmal bleiben, weil man beschäftigt sich natürlich auch nicht sehr gerne damit, ne?
Das kann ich gar nicht ganz genau sagen, weil die Firmen, die ich betreue und die Unternehmen, wenn die einen Krisenfall haben, dann besprechen wir das sowieso miteinander. Wir lernen natürlich auch aus jeder Krise. Ob das andere dann definitiv nach einer Krise machen, weiß ich gar nicht so genau. Die ich dann kurzfristig dann doch noch in die Beratung komme, die ja, die sagen natürlich, wir müssen uns jetzt aufstellen, hätten wir schon viel eher machen sollen, höre ich immer wieder. Und es gibt ja dann immer 2 Argumente, keine Zeit und kein Geld, nicht? Aber das ist natürlich eigentlich, sagen wir mal, wir sind zumindest in unserer Preisstruktur so, dass sich das auch ein One-Woman-Veranstalter im Grunde genommen leisten kann. Das ist also nichts, was jetzt völlig alle Grenzen sprengt, ganz bestimmt nicht.
Okay, also das kann schon jeder Anbieter sich leisten.
Das würde ich wirklich definitiv sagen. Bei uns ist es auch gestaffelt nach Anzahl der Köpfe und Mitarbeitenden. Und das heißt eben, es war mir auch ein Anliegen, dass es auch für einen Veranstalter mit 4 Mitarbeitenden möglich sein muss, dass er grundsätzlich auch einen Krisenschutz haben kann und eine Unterstützung im Krisenfall. Bis hin natürlich zu Veranstaltern, die auch über 100 Mitarbeitenden haben. Da sind die Aufgaben dann auch nochmal ein bisschen anders, ist ja ganz klar.
Wenn mal etwas passiert, was auch ein bisschen spektakulär sein könnte, dann stehen ja auch gerne mal Journalisten auf der Matte, ne, und nehmen sich auf irgendeine Weise des Themas an. Ich habe selber vor Jahren mal Medienmanagement für Touristiker unterrichtet und war eigentlich überrascht, wie groß so die Ahnungslosigkeit bei vielen Akteuren im Umgang mit den Medien eigentlich ist. Begegnet Ihnen das auch?
Ja. Kann man definitiv so sagen. Ich sage auch immer, wenn die Leute ein Problem haben mit der Steuer oder überhaupt, dann geht es zum Steuerberater. Aber wieso, wenn sie merken, das wird jetzt medial interessant, versuchen sie das eigentlich selbst zu lösen und unterhalten sich nicht mit Menschen, die da häufiger mit zu tun haben, mit Medienvertretern. Und dann, ich meine, grundsätzlich ist es doch auch wichtig zu verstehen, wie Medienvertreter arbeiten. Das ist doch schon mal die halbe Miete, sage ich mal, um ein vernünftiges Verhältnis auch in einer schwierigen Situation auch aufbauen zu können.
Was raten Sie Ihren Kunden denn grundsätzlich, wenn es um den Umgang mit Medien geht?
Also ich erlebe sehr häufig, dass auch Medienvertreter sich die Mühe machen und sehr dezidierte Fragen stellen. Und dann wird da mit einer Allgemeinheit und pauschal geantwortet, das geht niemals gut. Ja? Das heißt, wenn ich schon sehr differenzierte Fragen gestellt bekomme, dann muss ich darauf auch differenziert und vernünftig antworten. Und ich muss eben auch relativ schnell mit einer Sprachregelung da sein. Dann habe ich auch noch eine Chance, dass diese Sprachregelung jedenfalls auch mit verwendet wird. Wenn ich natürlich komplett dicht mache und gar nichts sage, muss ich mich auch nicht wundern, wenn über mich geschrieben wird und ich keine Einflussmöglichkeiten mehr darauf habe. Und ja, es gibt natürlich auch sehr aggressive Kollegen, denen muss man natürlich dann irgendwann auch mal, haben wir auch schon mit dem Hausrecht dann auch mal kommen und die auch mal vor die Tür weisen. Also das gibt es natürlich auch. Aber man muss eigentlich immer ein Angebot haben und klar und verlässlich sagen, zu welchem Zeitpunkt es neue Informationen gibt und die muss man dann auch liefern. Das ist aber, wenn man nicht vorbereitet ist und ein kleines und mittelständisches Unternehmen keine Erfahrung, das ist der Regelfall in der Pressearbeit hat, dann kann man das eigentlich selbst nicht machen. Und deswegen braucht man ja auch eine externe Unterstützung. Und das, sag mal, da kann man eben nur sagen, wer meint, dass er das selbst macht, der wird eher Schiffbruch erleiden. Also, das kann nicht funktionieren.
Wie wichtig ist es denn Ihrer Einschätzung nach, auch mit kritischen Themen aktiv nach draußen zu gehen?
Also ich würde natürlich eigentlich immer zu einer defensiven Strategie neigen. Ja, also ich sage erstmal, ich bin vorbereitet und wenn es Anfragen konkret zu einem Ereignis gibt, von dem wir aber noch nicht wissen, ob es das Interesse der Medien findet, dann ist man vorbereitet und wenn ich eine Anfrage kriege, dann kann man auch kompetent darauf antworten. Wenn aber von vornherein klar ist, dass das Ereignis eine dermaßen Dimension annimmt, dann bin ich ganz klar für proaktive Informationen.
Aber im Regelfall raten Sie eher dazu, erstmal abzuwarten, ob es denn überhaupt einer merkt.
Ja, kann man schon so sagen. Die Frage ist ja auch, gibt es ein Interesse der Öffentlichkeit an einzelnen Ereignissen? Und ich habe letztendlich auch natürlich auch die Rolle zu übernehmen, dass ich meinen Kunden auch letztendlich schützen muss, auch vor Reputationsschäden, ist ja auch klar.
Last but not least möchte ich sehr gerne von Ihnen wissen, ob Ihnen ein Ereignis einfällt, was Ihnen sehr, sehr nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist. Ich denke, Sie werden ja mit sehr vielen Themen konfrontiert, die gerade aus der Sicht der Betroffenen auch schwierig sind. Gibt es da eins, ohne Namen zu
Ich
nennen,
kann halt,
das...
also ich sage mal, der Terroranschlag von Nizza mit der Berliner Schulklasse, den zwei verstorbenen Schülerinnen, der verstorbenen Lehrerin, einer invaliditätsgeschädigten Schülerin. Ja, wenn man dann auch die anderen Personen, der WDR hat damals so eine Dokumentation gemacht, dann auch nochmal auch sieht. Natürlich auch die Reaktion der betroffenen Familien und so, das schon. Das war schon sehr eindringlich auch. Umso besser, sage ich mal, da schöpfe ich auch ein bisschen meine Kraft raus. Unser Anliegen ist es ja, allen Betroffenen möglichst umfassend Unterstützung zuteil werden zu lassen und sie umfänglich zu unterstützen. Und wenn das einigermaßen gelingt, in dem Fall ist es zumindest so, dass die Schule immer noch mit dem Veranstalter auch fährt.
Und wo wir schon bei so einer konkreten Angelegenheit sind, was haben Sie in diesem Fall konkret gemacht? Also was war Ihre Rolle?
Meine Rolle war im Grunde genommen, das Ganze mit zu koordinieren. Also den gesamten Krisenmanagementprozess, der da ist, mit Unterstützung von Notfallpsychologen, mit Unterstützung auch von weiteren Journalisten, denn unser Team macht das ja nicht alleine als One-Man-Veranstaltung, sondern andere. Ja, bis hin, wie wird die Gruppe dann in Empfang genommen, wie wird sie weiter betreut, auch wenn das Ereignis formal erstmal abgeschlossen ist, aber was passiert denn eigentlich dann vor Ort in der Schule und. Da stellen sich sehr, sehr viele Fragen. Und das mit zu koordinieren und mit zu unterstützen, ja, das ist dann auch eine Herausforderung.
Lieber Herr Seidenberg, vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Interesse.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.